Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien Hospital in Friseute. Moin und willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Zunächst einmal vielen Dank für das große positive Echo auf die Premiere dieses Podcasts in der vergangenen Woche. Darüber freuen wir uns ja alle sehr. Erzählen Sie gerne auch anderen von unserem Podcast Herzblut und Heilkunst. Und schreiben Sie übers Kommentarfeld auch, wenn sich für Sie beim Hören Fragen ergeben oder Sie auch Ideen für Themen haben, die wir hier in unserem wöchentlichen Podcast einmal aufgreifen sollten. In dieser Ausgabe haben wir ein sehr wichtiges Thema im Programm, denn 2025 stehen ja die Krankenhäuser im ganzen Land vor tiefgreifenden Veränderungen. Die Krankenhausreform läuft. Laut Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist es die größte Krankenhausreform seit 20 Jahren. Da geht es unter anderem um die Reduzierung der Krankenhausstandorte. Durch diese Reform soll das befürchtete Kliniksterben aufgehalten werden. Aktuell gäbe es für die 1719 Krankenhäuser ohnehin nicht genügend Personal, meint der Bundesgesundheitsminister. Und ein weiterer Punkt: Vor allem kleinere Krankenhäuser sollen in Zukunft weniger Leistung anbieten und sich auf die Eingriffe konzentrieren, die sie auch gut beherrschen. Dies soll dazu führen, dass Patientinnen und Patienten eine bessere Behandlung erhalten. Allerdings müssen sie auch möglicherweise längere Wege in Kauf nehmen. Hinzu kommt die Finanzierung, ganz entscheidend. Es war ja der große Philosoph Gunther Gabriel, der einst es auf den Punkt brachte mit den Worten: Ohne Moos nix los. Recht hat er. Das gilt auch für uns im St. Marienstift. Sie merken, die Krankenhausreform und der finanzielle Druck lassen dieses Jahr für dieses Krankenhaus im Herzen Friseutes wirklich ein sehr herausforderndes werden. Und wir fragen uns nun, wie kann es gelingen, die Zukunft des St. Marienstifts und damit auch des St. Marienhospitals für die nächsten Jahre zu sichern? Mit dieser Kernfrage beschäftigen wir uns heute in Herzblut und Heilkunst. Mit dabei sind der Geschäftsführer des St. Marienstifts, Bernd Wessels, und der Vorsitzende des Stiftungsrates, Karl-Heinz Schonebeck. Los geht's. Herr Professor Schonebeck, Sie sind Urfriseuter, Jahrgang 62. Sie kennen das St. Marienhospital seit Ihrer Kindheit. Niemand hätte doch in den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern je die Existenz dieses Krankenhauses in Frage gestellt. Was hat sich denn seit dieser Zeit geändert?
Früher wäre das auch eine unbegründete Sorge gewesen, weil wir, bevor die Fallpauschalen für Behandlungsfälle eingeführt wurden, und das war auch so Anfang der 2000er Jahre, das ist also zum Jahrtausendwechsel schon vorbereitet worden. Das ist eine Idee, die ist ursprünglich auch in Australien geboren. Die haben gesagt, da kann man dann super ökonomisch Krankenhäuser betreiben. Dann haben alle gesagt, oh, das ist jetzt en vogue, da brauchen wir jetzt das auch in Deutschland, weil sonst sind wir hinten dran. Und diese DRGs durch die Fallpauschalen, die haben natürlich erst einmal diese möglichen finanziellen Ängste ausgelöst, weil nicht automatisch der Aufwand, der betrieben werden muss, um, sagen wir mal, Patienten tatsächlich gesund und wohlbehalten wieder nach Hause zu schicken nach einer Behandlung, nicht mehr voll vergütet wird, sondern halt fallabhängig per Pauschalen vergütet wird. Und da kann es also durchaus sein, dass man auch hier und da mal zubuttert. Das führt dann dazu, dass es in der Tat dann auch zunehmend wirtschaftliche Überlegungen gab, wie kann man sich also in Zukunft auch besser aufstellen. Das ist natürlich gesamtwirtschaftlich durchaus ein positiver Effekt, weil man annehmen könnte, dass dadurch dann auch Geld unterm Strich eingespart wird. Aber wir wissen alle, dass dieses DRG-System auch Fehlanreize geschaffen hat, wodurch eben sehr viel Geld ins System gepumpt wurde, was im Prinzip bei einer, sagen wir mal, aufwandsbezogenen Vergütung zumindest für die Pflege der Patienten durchaus vermeidbar gewesen wäre, weil der Anreiz, Fallpauschalen abrechnen zu können aufgrund umfangreicher Behandlungsvorgänge, die Kosten, die teuer sind, entsprechend auch minimiert wäre. Der ist dann also nicht mehr ökonomisch bedingt, sondern ausschließlich medizinisch am Patienten ausgerichtet bedingt. Und das war ein Fehlanreiz. Das hat jetzt die Politik erkannt. Der ist sicherlich so an der Stelle wieder zurückzuschrauben und an dessen Stelle sollte man dann wieder zur aufwandsbezogenen Vergütung der Krankenhäuser zurückkehren, Und das wird ja auch zumindest zum Teil angestrebt, sodass man dann von diesen Fallpauschalen wieder wegkommt. Das war ein teures Experiment über die Jahre.
Künftig sollen Kliniken vor allem dafür bezahlt werden, dass sie bestimmte Leistungen anbieten und zusätzliche Mittel für wichtige Kernbereiche wie Pädiatrie, Geburtshilfe, Schlaganfallbehandlung, Traumatologie und Intensivmedizin erhalten. Bert Wessels, werden denn die Bretter, die Sie als Geschäftsführer bohren müssen, gefühlt für Sie immer dicker?
So ist es. Die Bretter werden immer dicker gefühlt. Das bedeutet auf der einen Seite einen starken Veränderungsprozess, einen starken Konzentrationsprozess. Demnächst ist es ja so, oder soll es so sein, dass wir seitens der Planungsbehörde des Sozialministeriums in Niedersachsen Leistungsgruppen zugewiesen bekommen. Das betrifft bei uns insgesamt 11, 12 Leistungsgruppen und davon werden wir wahrscheinlich 4 oder 5 Leistungsgruppen verlieren.
Was sind das für Leistungsgruppen? Was können wir uns darunter vorstellen?
Es gibt eine große Leistungsgruppe für Chirurgie und innere Medizin. Es gibt aber auch Leistungsgruppen für Hüft- oder Gelenkersatz, Kniegelenkersatz, für bariatrische Medizin, unseren großen Schwerpunkt hier im Hause, für Geriatrie und viele andere. Und die wir verlieren werden, das sind bei 6.000 Fällen keine 30 Leistungsfälle. Also das ist überschaubar. Und das bietet auch für uns eine große Chance. Es kann sein, dass unsere hervorragende Arbeit beispielsweise in der Geriatrie oder in der Bariatrie, also in der Adipositaschirurgie, Früchte trägt und wir weitere Fälle hier nach Friseute zugewiesen bekommen, weil halt andere Krankenhäuser, die auch sich in diesen Leistungsbereichen versuchen, diese Leistungsgruppen aberkannt bekommen. Insofern glaube ich sogar, dass es für uns gut ist.
Allerdings ist es natürlich so, dass der Konzentrationsprozess, der dort angestrebt wird durch die strukturbereinigenden Vorschläge oder Gesetzesvorhaben des Herrn Bundesgesundheitsministers, möglicherweise auch Kollateralschäden verursachen. Er ist im Rheinland groß geworden, glaube ich, wohnt privat in Köln, kennt also die Kliniklandschaft in Nordrhein-Westfalen in Ballungsräumen und ist offensichtlich auch da geleitet gewesen von der Vorstellung, dass man dort diese große Klinikdichte, die dort herrscht, dass man die reduzieren muss, weil es dort ein Überangebot gibt. Das ist auch durchaus wohl so der Fall. Und ich habe die große Angst, und die habe ich seitdem das Gesetz also diskutiert wird, dass es hier Kollateralschäden gibt, und zwar in der Form, dass dabei auch ländliche Krankenhäuser wie unser Krankenhaus hier in Friseute aufgrund dieser Strukturreform ebenfalls abgemeldet werden müssen, weil sie Bauernopfer sind, um das große Ziel der Krankenhaus- oder Strukturbereinigung in Ballungszentren tatsächlich zu realisieren. Und da merke ich wieder, dass offensichtlich gerne Politik für die Ballungszentren gemacht wird und weniger, sagen wir mal, sich die Leute mal überlegen, die dort auch in Berlin und möglicherweise auch in Hannover so ihre Runden ziehen und ihre Gedanken machen im Hinblick auf Gesetzgebungsverfahren, häufig auch die Sorgen und Nöte der Leute auf dem Land vergessen und nicht angemessen berücksichtigen. Also hätte man das getan, hätte man gleich von vornherein durch einen entsprechenden Ausgleichsfonds oder Ausgleichsmechanismus dafür gesorgt, dass die Krankenhäuser der Grundversorgung, und zu denen zähle ich Friseute, in der Fläche Bestandsschutz genießen müssen. Und das muss man natürlich auch finanziell abfedern und nicht nur mit guten Worten. Effekt ist, wir haben jetzt schon seit längerer Zeit, also seit mehreren Jahren, keinen notwendigen Inflationsausgleich. Jeder weiß, dass durch den Ukraine-Krieg und auch vorher durch Corona wir zwischenzeitlich explosionsartige Inflationsraten bekommen haben. Das heißt, natürlich ist Energie auch für das Krankenhaus in Friseute teurer geworden. Personalkosten und sonstige Sachkosten sind für das Krankenhaus in Friseute teurer geworden. Auf der anderen Seite fehlt nur die Gegenfinanzierung. Ja, der notwendige Inflationsausgleich wird auch deshalb im Moment nicht gewährt, weil erstens die öffentlichen Kassen offensichtlich leer sind und zweitens, weil die Politiker sich erstmal gar nicht darauf verständigen konnten, ob denn diese Strukturreform jetzt so umgesetzt werden soll oder nicht.
Nun haben ja die Bundespolitiker sowohl im Bundestag wie auch vor Weihnachten noch im Bundesrat diese Reform auf die Schiene gebracht und damit klare Entscheidungen getroffen.
Aber auch da wieder versäumt worden, gleich konkrete Maßnahmen zur zwischenzeitlichen Unterstützung von Krankenhäusern, die tatsächlich im Bestand bleiben müssen, so wie ich das für Friseute auch sehe, dass die entsprechend einen Inflationsausgleich erhalten, der es ihnen gestattet, weiter am Netz zu bleiben und nicht möglicherweise in die Insolvenz zu geraten, wie das jetzt gerade bei einem benachbarten Krankenhaus in Kloppenburg, nämlich im Südkreis, 24 Kilometer von hier oder 25 Kilometer von hier, geschehen ist.
ein MVZ werden, ein medizinisches Versorgungszentrum. Das heißt, das Krankenhaus in Quakenbrück wird dementsprechend aufgewertet. Insolvenz, konnten wir gerade hören, Insolvenz in Cloppenburg im Krankenhaus. Wie kann es gelingen, dass Friseute von solchen Entwicklungen verschont wird?
Das kann gelingen, wenn wir substanziell durchfinanziert werden. Also wir haben ja nach dem Krankenhausgesetz einen Anspruch auf eine auskömmliche Finanzierung. Jetzt haben wir verschiedene Optionen und optional ist es einfach so, dass wir hoffen, dass bei dem eigentlichen Träger der Krankenhausversorgung der Landkreis in die Bütt springt. Ich kann aber auch verstehen, dass der Landkreis sagt, warum sollen wir bezahlen, was Bund und Länder nicht hinbekommen. Da werden wir darauf drängen müssen, dass der Landkreis uns unterstützt. Aber es gibt auch andere Optionen, die schwieriger sind. Aber irgendwann, das ist ganz definitiv so, sind die finanziellen Reserven aufgebraucht.
Wenn Sie den Landkreis ansprechen, auch das ging immer wieder durch die Presse, dass es dort um eine Bürgschaft geht in Höhe von
3 Millionen. Ja.
Bürgschaft heißt ja, dass im Zweifelsfall der Landkreis Cloppenburg auch dieses Geld zahlt.
Ja, der Kreis Cloppenburg macht sich das einfach und er ist ja einmal rechtlich gebunden dadurch, dass er nach dem Kommunalgesetz dann Gesellschafter werden muss in der Krankenhaus GmbH und auf der anderen Seite darf auch keine Risiken eingehen und muss sich diese Bürgschaft absichern lassen durch Grundschulden der St. Marien Stiftung hier in Friseute. Also er geht nicht leer aus, wenn dann der Extremfall eintreten sollte, den ich nicht denke und ich hoffe. Aber man braucht ja Substanz und Herr Schonebeck hat vorhin auch das Krankenhausreformgesetz angesprochen. Das ist auch eine Erkenntnis und ich habe vorhin gesagt, die Bretter werden dicker. Also man braucht, um diesen Reformprozess, diese Transformation bestehen zu können, eine große Substanz an finanziellen Mitteln. Und die ist aufgebraucht bald, denn nicht umsonst haben wir ja, wie gesagt, beim Landkreis Cloppenburg Geld beantragt, die Bürgschaft sichert er nur, dass wir letztendlich auf den Kapitalmarkt, also von den Banken, von den Sparkassen, einen Kredit bekommen können, aber der muss doch zurückgezahlt werden. Und man muss sich ja schon fragen, eine Bank ist kein Pfandhaus, was sagt, ich tausche mal Geld gegen Bürgschaft ein und die Bürgschaft ist auch befristet. Das heißt, man muss kapitaldienstfähig sein. Kapitaldienstfähig, würde ich mal behaupten, sind die Krankenhäuser überhaupt nicht mehr. Also es gibt eine Erhebung der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft. Danach sind beinahe 90% der Krankenhäuser im roten Bereich. Also schreiben rote Zahlen, also in 2024 und davor ja auch schon vereinzelt. Wenn ich mich dann in die Rolle eines Bankers versetze, dem würde ich auch kein Geld leihen. Wenn jemand weiß, dass eine ganze Gruppe von Unternehmen, hier in diesem Falle Krankenhäusern, rote Zahlen schreibt. Eine Bürgschaft, die für sich befristet ist auf 2 Jahre, gibt ja keine Kapitaldienstfähigkeit her. Und von daher müssen dort finanzielle Zuschüsse seitens, ich sag mal, des eigentlich für die Krankenhausversorgung zuständigen Kommune oder Landkreises her. Und das ist ja auch im Krankenhausgesetz so festgelegt. Denn die Stiftung hier in Friseute hat 160 Jahre den Buckel hingehalten. Die Mitarbeiter haben in der Zwischenzeit auch schon auf Geld verzichtet. 3-mal unter meiner Führung, davor auch schon. Das kann nicht Sinn der Lösung sein, dass die Mitarbeiter weiter auf etwas verzichten, was ihnen zusteht. Wir haben zu Corona-Zeit erlebt, wie Applaus von den Balkonen gekommen ist. Und jetzt sollen die Mitarbeiter wieder, ich sage mal, durch Gehaltsverzicht die Gesundheitsversorgung im Kreis sichern. Das kann nicht die Lösung sein.
Herr Professor Schonweg, es gibt viele Menschen in Friseute, ich denke da zum Beispiel an die Bürgerhospitalstiftung, Menschen, die sich sehr, sehr viele Gedanken machen, wie sie das Krankenhaus, ihr Krankenhaus hier in Friseute unterstützen können. Und man versucht alles Mögliche, um die Notwendigkeit dieses Krankenhauses auch zu unterstreichen. Ist so eine Einrichtung wie die Bürgerhospitalstiftung eine Notwendigkeit auch, um die positive Stimmung, die man braucht, um etwas positiv sich entwickeln zu lassen?
Sicherlich ist das eine Notwendigkeit, um durch die Arbeit der Bürgerhospitalstiftung, die ich also sehr begrüße und die ich auch sehr anerkenne, auch in der Bevölkerung durch die Aktionen, die dort ja pressewirksam auch stattfinden, für die Existenz des Krankenhauses zu sensibilisieren. Ja, und auch für die Probleme, denn die Bürgerhospitalstiftung wirbt ja damit, dass sie also Anschaffungen mitfinanzieren möchte, die ansonsten nicht getätigt werden könnten. Und über diese Werbung, über dieses Anliegen wird natürlich auch bei der Bevölkerung durchaus das Bewusstsein transportiert, dass auch eine Klinik vor Ort wie das Krankenhaus in Friseuthen nicht ein Selbstgänger ist, sondern immer von der Mitwirkung aller Beteiligter, einschließlich des Krankenhausträgers, getragen werden. Und wenn ich jetzt sage, dass die Bürgerhospitalstiftung auch notwendig ist, um Finanzlücken, die sich aus dieser nicht gesicherten Finanzierung ergeben, decken soll und deswegen die Notwendigkeit besteht, dass diese Bürgerhospitalstiftung existiert, ist das schon durchaus sehr negativ bemerkenswert, denn ich habe das immer so verstanden, dass stationäre Gesundheitsversorgung eine staatliche Aufgabe ist. Es ist eine Aufgabe der staatlichen Daseinsvorsorge und da hat der Staat sicherzustellen, dass das angemessen bezahlt wird und entsprechend eben auch die Leistungen erbracht werden können, die diese staatliche Gesundheitsvorsorge benötigt. Und das findet im Moment nicht statt.
Es ist auf jeden Fall eine Option, dass auch beispielsweise eine Erbschaft in die Bürgerhospitalstiftung fließt mit einer bestimmten Zweckbindung. Das erleben wir auch in der Kreisstadt im Hinblick auf Hospizversorgung. Aber ich will nochmal Herrn Schoneberg beipflichten, es kann ja nicht sein, dass Bürger dafür Sorge tragen müssen, dass eine Daseinsvorsorge vor Ort weitergeführt werden kann. Das ist eine Aufgabe, ich sag mal, der Kommunen, der Bundesländer. Da haben wir einen Anspruch auf eine auskömmliche Finanzierung und wir prüfen sogar eine Klage gegen die Bundesrepublik auf Schadenersatz bei auskömmlicher Finanzierung.
Das alleine als St. Marienstift?
Es gibt ein Krankenhaus in Hessen, was schon die Klage eingereicht hat. Wir haben das auch in den Gremien besprochen. Wir warten aber eine Deckungszusage unserer Rechtsschutzversicherung ab, denn so eine Klage kostet eine ganze Stange Geld. Und das in Zeiten von dünnem Portemonnaie wäre das nicht zu rechtfertigen. Und deswegen haben wir bei der Rechtsschutzversicherung angefragt und es steht noch eine Entscheidung aus, wie die sich äußern. Wobei die Rechtsschutzversicherung, die wir haben, über den gleichen Makler auch für das Krankenhaus in Hessen arbeitet. Aber die tun sich natürlich schwer, wenn plötzlich alle Krankenhäuser eine Klage einreichen. Das wäre ja auch ein ziemlich hohes Kostenrisiko für den Rechtsschutzversicherer. Da müssen wir mal abwarten, wie die da jetzt entscheiden. Man merkt ja, dass wenn wir uns mit sowas auseinandersetzen, auch andere das schon getan haben, das ist nicht nur ein Problem aus Friseute, sondern auch bundesweit ist. Ich sage mal zwischen Bodensee und der Küstenregion.
Ich sage mal so, soweit Bernd Wessels vorhin angesprochen hat, dass verschiedene Optionen auf dem Tisch liegen, ist immer auch eine Option, die gleiche Variante zu wählen, wie das in Cloppenburg passiert ist. Denn man muss sich ja nichts vormachen. Die finanziellen Refinanzierungsmechanismen, die in Cloppenburg zu der erheblichen Schieflage geführt haben und jetzt den Insolvenzantrag bedingt haben, die sind im Grunde auch in Friseute da. Und wir können mit eigenen Bordmitteln hier in Friseute nur ganz beschränkt dem entgegenwirken. Da muss jetzt ein Umdenken, und zwar ein kurzfristiges Umdenken im Hinblick auf eine solide Finanzierungsbasis geschaffen werden.
Nur wie könnte die denn aussehen?
Erstmal einen angemessenen Inflationsausgleich für die Jahre, in denen das nicht gewährt worden ist. Und soweit, Bernd, hilft mir, seit 2022 ist er nicht mehr gewährt worden. Wir sind ja schon im dritten Jahr, wo quasi die Kosten-Einnahmeschere bei den Krankenhäusern in Niedersachsen und auch sonst wohl wahrscheinlich im Bundesgebiet massiv auseinanderfällt und dadurch sich also Defizite immer weiter aufhäufen und manifestieren. Und irgendwann gibt es halt auch die Verpflichtung für unsere Geschäftsführung, sich mal anzugucken, kann das Krankenhaus die laufenden Verbindlichkeiten noch bedienen? Ist es noch zahlungsfähig? Und wenn das nicht der Fall ist, dann laufen ganz enge Fristen im Wochenbereich, nämlich genau 3 Wochen, um dann quasi den Gang zum Insolvenzrichter anzutreten. Und da hat man dann keine eigene Entscheidungskompetenz mehr. Im Moment haben wir sie noch, aber der Entscheidungsspielraum wird immer enger, dadurch, dass sich die finanziellen Probleme immer weiter auftürmen.
Die Lage für das St. Marienhospital ist ernst. Aber bei weitem nicht hoffnungslos. Bernd Wessels als Geschäftsführer wirkt jedenfalls nicht resigniert.
Nee, aber es hat ja keinen Sinn, in Panik zu verfallen. Nur wenn man positiv denkt, dann findet man auch eine gute Lösung. Ich persönlich glaube, dass wir zu einer guten Lösung kommen werden. Und da muss man halt auch im Zweifelsfall alle Register ziehen. Ich hoffe mal, dass der Landkreis uns unter die Arme greift. Das wäre ja auch seine Aufgabe, wenn er das nicht tut. Dann müssen wir andere Optionen ziehen. Die gehen ja auch von, ich sag mal, dass die Stiftung wieder einen Kopf hinhalten muss, von Verkäufen über Gebäude, über Grundstücke, die auch nicht mehr in großer Anzahl da sind. Aber das wäre auch eine Option. Aber das kann nicht sein, dass man sein Vermögen einer 160-jährigen Stiftung aufgibt.
Das wäre ja quasi das Tafelsilber zu verkaufen.
So kann man das auch sagen.
Den Rest des Tafelsilbers, also einiges ist ja schon umgesetzt worden. Aber das ist endlich. Ich habe vorhin gesagt, mit eigenen Bordmitteln werden wir das Thema nicht erledigen können. Dann läuft die Schere auseinander und die finanzielle Situation spitzt sich zu.
Nun ist aber auch die finanzielle Situation für den Landkreis Cloppenburg nicht gerade die rosigste. So ist es zumindest vom Landrat zu hören. Und das Krankenhaus in Cloppenburg könnt ihr jetzt ja auch sagen. Wir brauchen jetzt im Landkreis erstmal die und die Summe oder die und die Bürgschaft.
Das St. Josephs Hospital hat eine andere Möglichkeit gewählt und das ist das sogenannte Schutzschirmverfahren. Sie haben ja nicht gedacht, dass sie schon insolvent sind, sondern insolvent werden können. Das ist ein Unterschied nochmal. Es gibt Unternehmen, sag ich mal, die bekommen Kurzarbeitergeld, weil keine Arbeit da ist und retten so Unternehmen vom Arbeitsamt. Und es gibt Unternehmen, die sagen, ich beantrage ein Schutzschirmverfahren, also eine Insolvenz in Eigenregie. Und bekommen auch das Geld vom Arbeitsamt. Also da gibt es, wie gesagt, das wäre die finale, nicht hoffentlich eintretende Möglichkeit. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wäre ja auch ein Investor möglich, der sagt, ich kaufe den ganzen Laden und gebe entsprechend Geld rein. Aber auch dort ist es so, und dass auch diese Investoren, also große private Klinikketten, auch sehr vorsichtig sind, diese Schritte mitzugehen. Früher haben sie es blind gemacht, heute sind sie auch sehr vorsichtig, weil auch bei denen die notwendigen Renditen nicht mehr erzielt werden. Diese Option auch für sie immer schwieriger wird.
Professor Schonwick, Sie haben über die Jahrzehnte die Entwicklung dieses Krankenhauses hier in Friesholte quasi hautnah miterlebt. Das müsste Sie doch eigentlich auch mit einer gewissen Portion Stolz erfüllen, wie sich Ihr Krankenhaus hier entwickelt hat, oder?
Ganz bestimmt. Das muss man schon sagen, dass die Modernisierungsschritte, die wir in der Vergangenheit mit unter anderem auch der hervorragenden Mitarbeit und Planung von Bernd Wessels, sagen wir mal, realisiert haben, die sind natürlich nicht nur schön anzusehen, sondern man muss sehen, dass sich ein neues Bettenhaus und die Zusammenlegung von Stationen auch unmittelbar wirtschaftlich rechnet, weil man nämlich dann auch entsprechendes Pflegepersonal viel effektiver und damit kostensparender einsetzen kann. Es sieht immer nach außen so aus, oh ja, guck mal, da haben sie sich aber ein neues, modernes Bettenhaus hingestellt, dann haben sie es schöner. Nein, darum geht's nicht. Es geht in erster Linie darum, auch den Betrieb ökonomischer zu organisieren und zu gestalten. Und dafür muss man Geld in die Hand nehmen, zu dem ja auch irgendwann so eine Immobilie auch abgängig wird. Das heißt, die Instandhaltung wird dann auf Dauer teurer, als dass ich es quasi neu mache. Ja, und das ist die Situation gewesen. Da waren wir auch immer sehr dankbar, dass das Land Niedersachsen dort den Investitionsbedarf gesehen hat und weitgehend auch gut gedeckt hat. Wir sind auch sehr dankbar, dass der Landkreis Cloppenburg seinen Anteil an diesem Investitionsaufwand mitgetragen hat, genauso wie Stadt Friesholte auch. Das heißt, es ist dort nicht so, dass wir sagen, die haben sich nie um uns gekümmert. Nein, was die baulichen Investitionen angeht, sind wir da eigentlich immer ganz gut aufgestellt gewesen. Nur das Problem ist, es geht jetzt nicht um bauliche Investitionen und deren Finanzierung, es geht um den laufenden Betrieb. Und der kann im Moment nicht mehr kostendeckend gestaltet werden. Es ist auch nicht so, dass man, wenn man die baulichen Investitionen dann weglässt, man selber so viel Geld einspart, dass man das in den Betrieb stecken könnte. Das passiert nicht, weil da der Eigenanteil, den das Krankenhaus zu leisten hat, natürlich schon da ist. Den muss man schon bewerkstelligen, aber er fällt doch im Vergleich zu dem, was wir jetzt an Defizite Monat für Monat einfahren, relativ bescheiden. Aus. Also das kann man nicht miteinander vermischen.
Das Haus führt Defizite ein, Bernd Wessels. Es wird Geld benötigt. Was stimmt Sie hoffnungsvoll, dass sich dieses Krankenhaus weiterhin positiv entwickelt?
Also hoffnungsvoll stimmt mich, dass wir gut aufgestellt sind, dass wir uns schon vor Zeiten auf den Weg gemacht haben, uns in den Leistungsgruppen, die ich vorhin genannt habe, zu spezialisieren und dass wir wissen, was wir können und was wir vor allen Dingen gut können. Und hoffnungsvoll stimmt mich vor allen Dingen, das ist ja das technische Leistungsgruppen, dass dahinter eine Vielzahl von Mitarbeitenden stehen, die das gleiche Ziel verfolgen, und zwar unsere Patienten mit einer super guten Qualität und einer tollen Zuneigung zu versorgen. Das ist das wichtigste Gut, was wir haben. wenn wir damit nach vorne gucken, dann scheut es mich nicht zu sagen, wir werden auch noch in 10 Jahren Bestand haben.
Ja, ich glaube an das hervorragende Team hier im Krankenhaus. Also angefangen von der Pflegekraft, die vor Ort wirklich immer freundlich und allesgebend in den Job investiert, bis hin zur Geschäftsleitung. Also wir haben auch da bisher als Aufsichtsgremien nicht so viel Anlass gehabt, korrigierend einzugreifen. Und da bin ich insgesamt doch positiv gestimmt. Und ich glaube, dass wir in Friseute doch noch ein ganz gutes Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Krankenhausstandorten haben. Wenn man mal sich die Karte anguckt, sieht man im Umkreis, das nächste Krankenhaus frühestens in 25 Kilometer oder weiter. Oldenburg ist 31, 32 Kilometer weg. Westerstede auch 28. Also das sind dann schon Wege. Wenn jetzt Friseute wegfiele, wäre der gesamte Nordkreis Cloppenburg überhaupt nicht mehr unmittelbar durch ein Krankenhaus im Nordkreis versorgt, sondern müsste von den umliegenden Landkreisen mitversorgt werden. Und das stellt doch ein Alleinstellungsmerkmal dar, von dem ich glaube, dass es letztendlich auch die Politik überzeugt werden kann, sich jetzt hier auch ordentlich zu engagieren, um diesen Standort zu erhalten.
Herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Bernd Wessels, Geschäftsführer des St. Marien-Stifts, und Professor Karl-Heinz Schonnebeck, Vorsitzender des Stiftungsrates. Wir werden natürlich die weitere Entwicklung und die Bemühungen zur Absicherung unseres Krankenhauses hier im Podcast immer mal wieder beobachten, hinterfragen und Sie auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns am nächsten Freitag mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.